ARD.
Das Grundproblem bei ADHS ist meiner Meinung nach ja nicht, dass das Hirn anders funktioniert, sondern dass die Gesellschaft, in der wir leben, einfach überhaupt nicht darauf ausgelegt ist.
Tabula rasa.
Tabula rasa.
Weg, weg, weg mit Tabus.
Hi und willkommen zu Tabula rasa, dem Anti-Tabu-Podcast in der ARD-Audiothek. Das war gerade eben Silvi Karlsson, die ihr gehört habt. Sie ist Influencerin und hat eine ADHS-Diagnose. Ich bin Laura, ich bin Autist und habe ADHS. Mir gegenüber sitzt Manu, sie hört die Recherchen wie ihr heute zum ersten Mal. Hi Manu.
Hi.
Glaubst du, dass ADHS noch ein Tabuthema ist?
Ich denke das nämlich eigentlich nicht. Also ich habe das Gefühl, es ist sehr präsent, also auf Social Media auf jeden Fall. Da werden mir auf jeden Fall ständig so Videos angezeigt, das und das zeigt, dass du ADHS hast. Und da ist gefühlt irgendwie, können sich ganz viele Leute identifizieren.
ADHS ist gerade auf Social Media wirklich ultra präsent. Aber auch wenn das Thema viel diskutiert wird, ist es weiter ein Tabu. Warum das so ist, habe ich mit Silvi Karlsson, die ihr bereits gehört habt, besprochen, und mit Ricardo Frink. Er ist Dozent für Psychologie und ihr kennt ihn vielleicht von Funk, YouTube-Channel Psychologik. Also Manu, du und ihr Zuhörenden, kurz zur Einordnung. Ich beziehe mich in dieser Folge auf das Konzept der Neurodiversität. Nach dem Konzept sind neurobiologische Unterschiede, wie eben zum Beispiel Autismus oder ADHS, Bestandteile menschlicher Vielfalt und halt keine Krankheiten. Wir alle, also du und ich und jeder andere auch, sind so Teil eines neurodiversen Spektrums. Ich oder Silvi würden nach dem Konzept als neurodivergent gelten und Menschen, deren Gehirne eher der Norm entsprechen, als neurotypisch. Bist du dem Thema Neurodivergenz oder Neurodiversität oder auch ADHS schon, außer wie du eben erzählt hast, auf Social Media schon mal in deinem Leben begegnet?
Nee, tatsächlich hauptsächlich auf Social Media. Und auch diese Begriffe Neurodivergenz, Neurodiversität habe ich jetzt erst durch dich gelernt in unseren Redaktionssitzungen. Aber also der Begriff ADHS ist mir schon lange einer, aber eher so von diesem, ja, das ist ein Zappelphilipp oder so, ach, der hat ADHS. Also vor allem irgendwie, wie das so oft thematisiert wird bei kleinen Jungs oder so, ne? Und jetzt kriege ich es immer öfter mit über Social Media, dass SchauspielerInnen, InfluencerInnen sich outen sozusagen.
Ich würde dir jetzt erstmal zeigen, wie Ricardo mir die Symptome von ADHS erklärt hat.
Mhm.
Hyperaktivität, also ein erhöhter Bewegungsdrang, Unaufmerksamkeit, Konzentrationsprobleme und Impulsivität. Das sind eigentlich die drei Kernmerkmale. Dazu kann noch einiges anderes kommen, aber das sind die Kernmerkmale. Und die können aber je nach Person in unterschiedlicher Ausprägung vorliegen. Also es ist nicht bei allen Leuten gleich, es ist eine sehr diverse, sehr unterschiedliche oder sehr individuelle Erkrankung.
Diese Symptome kennt Silvi Karlsson auch sehr, sehr gut. Sie hat sie auch früh gespürt, schon als Kind, aber ihre Diagnose hat sie wirklich erst mit 29 Jahren bekommen.
Ach, krass.
Lustigerweise habe ich das schon Jahre zuvor immer so spaßeshalber so gesagt. So, haha, ich habe ja ADHS, super lustig. Wenn irgendwas war, was eben typisch war für ADHS und ich habe das aber nie so ernst genommen. Dann hat meine Mutter die Diagnose bekommen. Mit 60 und ich habe das da schon so ein bisschen mehr irgendwie geahnt. Also es hat so einen jahrelangen Prozess irgendwie hinter sich gehabt, dass ich das so geahnt habe, aber nicht wahrhaben wollte, weil das ja schon auch immer noch sehr viel, ja, mit Stigma auch zu tun hat.
Ein Problem dabei ist auch, dass die Symptome von Erwachsenen oft ganz anders aussehen als die von Kindern oder in einer ganz anderen Ausprägung.
Also bis ungefähr in die 90er Jahre galt ADHS tatsächlich als Erkrankung des Kindesalters und nicht Erkrankung, die im Kindesalter startet. Die Diagnose gab es bei Erwachsenen de facto nicht. So. Und das liegt vor allem daran, dass die Symptomatik sich eben anders ausprägt. Bei Kindern ist vor allem bei Jungen, also man muss da auch nochmal zwischen Geschlechtern unterscheiden, steht vor allem die Hyperaktivität häufiger im Vordergrund. Die Hyperaktivität ist das, was Leuten immer als erstes auffällt oder was Leute immer als erstes sehen. Und das ist bei Kindern insgesamt häufiger als bei Erwachsenen. Das heißt, die innere Unruhe, die man als Kind durch eine ADHS hat, die kehrt sich im Erwachsenenalter so ein bisschen nach innen um. Das heißt, also man ist weniger äußerlich unruhig als mehr innerlich unruhig, unkonzentriert.
Das war bei mir als Kind zum Beispiel auch so. Unter vertrauten Personen war ich, glaube ich, schon auch ein klassischer Zappelphilipp. Aber in gesellschaftlichen Kontexten, so bei Fremden, in der Schule, ich war halt super still.
Mhm.
Ich habe halt aus dem Fenster geguckt, ich habe geträumt, ich habe ewig lang für alles gebraucht. Aber ich habe halt keinen Stress gemacht. Mhm. Ich glaube, das geht dann vielen so, dass man deshalb auch unterm Radar fliegt. Weil Lehrer bemerken das nicht, im Gegensatz zu dem schreienden Jungen.
Klar, der nervt halt.
Und wie wir eben ja auch schon angesprochen haben, dass es auch vielleicht bei dir ein bisschen so an dem Unverständnis liegt, ist, dass halt super viele Symptome dieser ADHS auch von neurotypischen Menschen wahrgenommen werden. Ich nehme jetzt mal einfach an, du bist neurotypisch.
Also, ich glaube ja. Aber wenn ich mir dann so Videos angucke, auf Instagram, denke ich manchmal, ja, neulich den Zug verpasst, einen zweiten buchen müssen, Schlüssel verlegt, keine Fähigkeit, irgendwie Ordnung zu halten, das fällt mir sehr schwer, immer das Gefühl, so 1000 Tabs im Kopf offen zu haben, dann weiß, also ich glaube schon, dass ich neurotypisch bin, weil ich irgendwie keine Probleme habe, so meinen Alltag zu meistern, aber weiß ich nicht. Du schaffst das ja auch und hast ADHS. Von daher.
Das ist schwierig.
Ich weiß es nicht. Aber das kannst du gerne nochmal erzählen. Also, wo sich das dann unterscheidet.
Genau, ich würde bei einer Sache anfangen, die du mit Sicherheit auch kennst. Und zwar Prokrastinieren.
Ich habe mal ein Lied darüber geschrieben. Ja. Ja, als ich meine Masterarbeit eigentlich schreiben sollte.
Das finde ich sehr schön.
Ja.
Das finde ich sehr treffend.
Ich prokrastiniere alles. Auch pinkeln und ins Bett gehen. Alles.
Dann kannst du das wahrscheinlich jetzt sehr gut nachvollziehen.
Stimmt.
Das nämlich tatsächlich in dem Fall, jetzt wo du das, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept, weil du das doch sehr, sehr gut beschreibst.
Oh nein.
Und, gar nicht mal so neurotypisch.
Diagnose in der Folge, live
nein,
on air.
So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich glaube, du kannst dann doch sehr gut relaten mit dem, was ich jetzt sage.
Bestimmt.
Denn ich prokrastiniere auch alles und zwar auch Hobbys. Ah. Also es ist bei mir wirklich egal, was. Aber am schlimmsten, am allerschlimmsten, wo es mich wirklich davor kraut, ist, wenn ich neue Sachen anfangen muss.
Okay.
Und ich habe dann auch so eine kurze Phase, wo ich da wirklich Bock drauf habe. Zum Beispiel wollte ich mein Schlafzimmer renovieren. Mhm. Und die Schritte bis zum Renovieren, die fand ich ganz toll. Ich habe komplett Pinterest durchsucht, habe mir Moodboards erstellt, ich habe mir DIY-Videos angeguckt, wie ich das machen werde. Mhm. Ja, aber als das fertig war und als es ans Renovieren ging, sagen wir mal so, den Plan habe ich vor einem Jahr gemacht. Ich habe noch nicht angefangen.
Und was hindert dich daran?
Das kann man ganz, ganz schwer beschreiben. Das ist so eine tiefe Blockade. Es fühlt sich, also für mich persönlich fühlt es sich immer so ein bisschen an wie Angst, aber es ist nicht richtig Angst. Aber es ist irgendwas, was dich lähmt.
Okay.
Aber das Schlimme ist, ich kann dann auch nicht einfach ein Projekt stattdessen anfangen.
Ja.
Ich finde mich dann wirklich wieder, wie ich einfach wirklich auf der Couch liege, die Decke anstarre, nur darüber nachdenke, dass ich das jetzt tun sollte oder im höchsten Fall noch mir die Finger am Handy beim Doomscrollen wund wische.
Ja.
Und das macht aber keinen Spaß, das ist nicht faul. Ich glaube, das ist teilweise anstrengender, als wenn ich jetzt einfach diese Aufgabe erledigen
ja,
würde.
Ja, voll.
Aber es geht nicht. Es ist nicht machbar.
Interessant, ja.
Wie gelähmt.
Ich kenne das vom ins Bett gehen. Dann liege ich lieber auf dem Sofa, mir ist kalt, ich muss pipi, ich weiß, ich muss eigentlich Zähne putzen und ins Bett. Und das wäre alles nicht so eine große Hürde. Aber ich liege halt lieber noch anderthalb Stunden müde und sauer auf dem Sofa, weil ich jetzt eigentlich ins Bett muss. Ich krieg's nicht hin, aufzustehen und mir die Zähne zu putzen und einfach ins Bett zu gehen. Und sobald ich das dann aber irgendwann gemacht habe um 4 Uhr nachts, weil ich denke, jetzt reicht's wirklich, denke ich so, hätte ich jetzt halt auch 6 Stunden früher machen können. Wäre ja der gleiche Aufwand gewesen und es wäre entspannter. Aber ich kenne diese Blockade irgendwie so ein bisschen auch, ja.
Ja, spannend. Also krass, finde ich.
Aber ich weiß
krass,
nicht,
wie du mit dem relaten kannst.
Aber das ist halt das, weswegen ich mich immer frage, wo ist jetzt die Grenze, wo fängt jetzt Neurodivergenz an und was ist einfach noch, ich will jetzt nicht normal sagen, aber ne, du
ich
weißt,
glaub,
neurotypisch.
Ich glaube, in großen Anführungszeichen
ganz, ganz
wir
dicke
hier
Anführungszeichen
normal sagen, einfach damit wir es sprachlich
normal im Sinne,
können.
Genau, normal im Sinne von einfach typisch.
Ein weiteres Symptom, was Menschen mit ADHS im Spezielleren und auch neurodivergente Menschen im Allgemeinen häufig haben, sind Probleme mit sozialen Situationen.
Mhm.
Das hängt dann auch oft mit der Impulskontrolle zusammen oder auch mit einfach dem schlechter verarbeiten können von Emotionen. Ich möchte hier gern zuerst auf die für ADHS wirklich sehr typische, und ich kann wirklich ein Lied davon singen, Mangel an Impulskontrolle eingehen.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe wirklich eine gottlos miese Impulskontrolle.
Heißt?
Also fangen wir mit was Sachtem und Ungefährlichem
ja.
an. Jeder kennt, dass er mal auf Schokolade oder Zucker verzichten will.
Ja.
Jeder kennt das. Ich kann das nicht. Also wenn ich dieses Bedürfnis habe, ich schwöre, ich renne Kilometer in den nächsten Laden und kaufe das. Das ist mir komplett egal, wie fest ich mir das vorgenommen habe.
Mhm.
Nein, das muss jetzt Zucker sein.
Okay, ja.
Und oder wenn es zu Hause ist, habe ich das schon im Mund, bevor ich drüber nachgedacht habe, dass ich das gar nicht essen wollte.
Mhm.
Das ist so eins der harmlosesten Beispiele. Aber bei mir nimmt das halt auch größere Ausmaße an. Zum Beispiel gerade, wenn ich wütend werde, ist meine Impulskontrolle noch wesentlich schlechter. Und das bringt mich halt teilweise wirklich in gefährliche Situationen, weil ich in dem Moment auch nicht über Konsequenzen nachdenken kann.
Mhm.
Also mir passiert's recht oft. Ich lebe sehr dörflich und da sind da doch recht andere Sitten teilweise. Und es ist mir schon sehr, sehr oft passiert, dass ich mich auf irgendeinem dämlichen Dorffest wiederfinde von einer Gruppe von 3 Typen, die 3 Köpfe größer sind wie ich. Und ich stehe da als kleiner wütender Chihuahua vor denen und schreie die zusammen.
Nein.
Und dann muss mein Mann manchmal kommen, nimmt mich so hinten am Nacken und zieht mich so ein bisschen weg. Ruhig großer, ruhig brauner.
Also, klingt jetzt lustig, wie du es beschreibst, aber ich kann mir vorstellen, dass in der Situation dann du hinterher doch merkst, oh, das war ein bisschen gefährlich.
Ich neige zum Glück nicht so zum Bereuen. Also ich kann zum Glück danach oft drüber lachen, weil ich habe auch das Glück, dass mir dann halt noch nie etwas passiert ist.
Ja, dann hast du auf jeden Fall immer gute Stories zu erzählen.
Ja, also davon profitiert man, glaube ich, mit ADHS tatsächlich. Und das mit der Impulskontrolle, das kennen halt wirklich die meisten Menschen mit ADHS. Und auch Silvi hat mir davon erzählt.
Mhm. Ich glaube schon, dass mein ADHS dafür gesorgt hat, dass ich oft Dinge in der Öffentlichkeit geteilt habe oder mich positioniert habe, weil ich eben nicht über das nachgedacht habe, was eigentlich danach kommt. Das hat mir auch schon einige Probleme bereitet, also die mich auch mental belastet haben. Aber ich würde es nicht ändern wollen, weil ich glaube, viele betrachten das von außen immer als Mut. Aber eigentlich ist es eher so eine Unüberlegtheit oder dass man eben nicht darüber nachdenkt, was das mit sich bringt und dieser unfassbare Drang, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Und ich glaube schon, dass man sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat.
Also wir haben ja eben schon gesprochen, dass die meisten Sachen, so das Prokrastinieren und so, das kann man auch als neurotypischer Mensch sehr gut nachvollziehen oder hat das teilweise auch in größeren Auswirkungen. Aber hier habe ich wirklich keine Ahnung. Deswegen bin ich echt super froh, dass du hier bist, dass ich quasi mal so jetzt wieder in großen Anführungszeichen Normie fragen kann.
Mhm.
Wie ist das bei dir mit der Impulskontrolle?
Ich glaube, das Problem habe ich tatsächlich nicht so. Also ich kenne das auch, wenn ich wütend bin oder so, dann haue ich schon mal irgendwo drauf und das geht kaputt oder so, oder ich werfe irgendwas durch die Gegend. Weiß nicht, ob es Normie ist oder nicht, aber gerade im Zusammenspiel mit anderen Menschen, glaube ich, fällt mir das nicht schwer, dann einen Schritt zurückzugehen, nochmal durchzuatmen und zu sagen, okay, ich greife jetzt vielleicht besser nicht die Gruppe starker Männer, wenn auch nur verbal an oder ja, dieses Gerechtigkeitsempfinden kann ich auch nachvollziehen, aber wie sich das dann äußert, nee, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was sie damit meint oder wie sich das dann äußert. Weißt du, was ich meine? Sie sagt, sie hat Probleme mit der Impulskontrolle und sie sagt, sie hat irgendwie ein hohes Gerechtigkeitsempfinden, aber was bedeutet das konkret? Ich glaube, ich bräuchte ein Beispiel, um sagen zu können, ich kann relaten oder nicht.
Also ich kann dir das erzählen.
Ja.
Sie hat mit mir im Interview auch viel über ihre Schulzeit gesprochen. Und sie meinte, dass sie schon als kleines Mädchen sich immer mit Lehrern angelegt hat, wenn die etwas gesagt haben, was ihr unfair erscheint. Und dass sie da dann auch einfach nicht still sein konnte und auch gegenüber Erwachsenen, die dann quasi eine höhere Position hatten wie sie, dann einfach dort ihre Meinung äußern musste.
Ah, okay. Ja, nee, ich glaube, dann setze ich nochmal an bei der Frage, wie geht es einem Normie? Ich glaube, dieses Gefühl dann, da was sagen zu wollen und, weiß nicht, dagegen zu halten, wenn man was als ungerecht empfindet, das kenne ich auch. Aber ich schaffe das, glaube ich, immer dann diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, mal durchatmen, ist es jetzt vernünftig zu reagieren oder ist man besser still und schluckt irgendwie was runter und versucht es ruhiger zu regeln oder so. Also ich glaube, da bin ich dann wahrscheinlich eher neuro. Typisch.
Also den Gedanken habe ich auch, aber tatsächlich ist es bei mir so, dass ich dann den Mund schon geöffnet habe und den halben Satz gesagt habe und dann merke, ja, okay, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück.
Ah, okay.
Also der setzt quasi so ein bisschen verspätet ein.
Das wollte ich gar nicht sagen, das wollte ich nur denken. Ups.
Ja, das passiert. Das passiert durchaus.
Okay.
es ist ja nicht so, dass die fehlende Impulskontrolle nicht nur negative Folgen für einen haben kann oder auch teilweise auch gefährlich sein kann. Sowas macht ja auch emotional ganz viel mit einem. Mhm. Also wenn man jetzt in irgendeiner Situation im Job in einer wichtigen steht und hat da angefangen, dann seine Meinung zu sagen, die vielleicht nicht gut ankommt, passiert emotional ja schon viel mit einem. Und auch dazu hat Silvi was zu sagen.
Ich glaube, das ist bei mir mit das größte Thema. Also, dass diese Impulskontrolle, also ich habe eine nicht so gute Impulskontrolle früher als Kind gehabt. Mittlerweile geht's, also man trainiert sich das ja auch krass an. Aber dadurch limitiert man sich ja auch immer so ein bisschen selber. Impulse sind ja auch was Gutes. Also, dass man so Bock hat, was zu erleben oder so Ja sagt auch oft zum Leben. Also zumindest ist das bei mir so, dass ich so keine Angst habe, Dinge zu tun, weil ich so einfach Bock habe. Und dann ist das so ein Ja und dann mache ich's. Und das hat natürlich auch negative Seiten. Zum Beispiel Emotionen, wenn die impulsartig hochschießen, dann kann das auch sehr überwältigend sein. Und das war tatsächlich bei mir auch oft ein Problem. Also dass ich so innerlich ja einfach so überladen war mit irgendwelchen Emotionen.
Einerseits ja cool, ne, wenn man wirklich alles sagen kann, was man denkt. Und sie sagt ja, sie steht auch immer voll dahinter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch zu Schwierigkeiten führt in Freundschaften oder so, ne, wenn man Sachen dann zu direkt sagt oder vielleicht nicht super freundlich formuliert oder so.
Ja, also ich glaube, meine Freunde gehen da echt mit durch eine harte Zeit mit mir. Auch wenn ich akzeptiere, dass ich so bin, entschuldige ich mich dann auch manchmal dafür, weil ich will ja damit niemanden verletzen. Mhm. Und hätte ich vorher drüber nachgedacht, hätte ich bestimmt eine Formulierung gewählt, die zwar immer noch gesagt hätte, was ich aussagen möchte, aber die vielleicht weniger ein Schlag ins Gesicht gewesen wäre.
Und manchmal ist wahrscheinlich auch die Frage, will die Person gerade überhaupt deine Meinung hören, ne?
Ja.
Also, dass man dann vielleicht auch Meinung zu Dingen sagt, die gar nicht gefragt sind in dem Moment.
Ja, also ich, das geht mir auch bei Wissen so. Ich komme manchmal, glaube ich, rüber wie ein absoluter Klugscheißer, weil es kommt irgendein Thema auf, wo ich jetzt irgendwas dazu weiß. Und in meinem Kopf ist dann einfach immer, ich weiß das, das ist ein interessanter Fakt, jeder muss den wissen. Aber nicht jeder wollte diesen interessanten Fakt wissen und auch nicht jeder findet diesen Fakt jetzt wirklich interessant. Das ist dann manchmal etwas awkward. Und das mit den starken Emotionen, das ist bei mir recht ähnlich wie bei Silvi, wenn auch nicht gleich. Es ist immer ein bisschen schwierig, auseinander zu differenzieren, was ist jetzt Autismus, was ist ADHS und was ist jetzt einfach normales menschliches Verhalten, wenn das zusammenkommt. Aber durch den Autismus habe ich eine Art Emotionsblindheit. Mhm. Das heißt, wenn mich jetzt jemand fragt, jo, wie geht's dir? Dann weiß ich das im ersten Moment oft nicht so genau.
Ah.
Das ist dann oft zum Beispiel so, dass ich zu Hause einen komplett gestressten Eindruck mache, rumlaufe und bin total hübelig und überdreht. Und mein Mann sagt das auch zu mir und fragt dann, was ist los? Warum bist du so gestresst? Was ist los? Und ich sag, nix. Aber das ist keine Lüge, sondern in meinem Kopf war nichts. Aber okay. Wenn ich dann eine Emotion merke, dann ist meistens schon viel. Also wenn ich traurig bin, bin ich wirklich super traurig. Mhm. Dann bin ich am Boden zerstört und nichts kann mich in dem Moment aufheitern. Wenn ich aber auch was super lustig finde oder super toll, dann feiere ich das ewig. Dann zehre ich davon ganz, ganz lange und bin auch wirklich übertrieben glücklich. Und das Gleiche ist halt auch mit Wut. Also wenn ich wütend bin, es dauert manchmal eine Zeit, bis ich merke, dass ich wütend bin. Aber wenn, dann bin ich's richtig. Und dann kommt das für das Gegenüber auch oft so ein bisschen aus dem Nichts, so von 0 auf 180 in wirklich 3 Sekunden. Ich glaube, das ist auch oft nicht schön für mein Gegenüber, weil gerade so ungefilterte Wut, mit der du nicht rechnest, ist, glaube ich, auch echt scheiße für das Gegenüber.
Und wie ist das für dich?
Also in dem Moment, manchmal merke ich, dass das jetzt scheiße ist. Also ich habe mir das mittlerweile antrainiert. Manchmal merke ich so mittendrin, wow, okay, der Grund, warum du sauer bist, der ist absolut legitim. Du hast jetzt das Recht, sauer zu sein. Aber wie sauer du gerade bist, ist gerade absolut drüber. Mhm. Aber ich kann mich dann oft nicht davon abhalten.
Mhm.
Ich muss dann wirklich, gerade wenn es jetzt mir nahestehende Personen sind, die ich jetzt wirklich gar nicht verletzen will, dann muss ich einfach manchmal gehen. Ich gehe dann für eine halbe Stunde, muss dann im Keller, schreie ich die Wand an und dann weiß ich, okay, der Punkt ist berechtigt, der nicht. Und dann kann ich nochmal versuchen, das ruhig anzusprechen. Aber mein Mann musste das zum Beispiel auch lernen, mich dann eine halbe Stunde allein zu lassen.
Mhm.
Weil wenn man mir da nicht den Raum gibt, auszuweichen, dann kann das, glaube ich, auch krass toxisch werden.
Oder beruhig dich doch mal. Das ja. finde ich immer so, wenn jemand dann zu dir sagt in so einer Situation, beruhig dich mal und dir nicht die Zeit gibt, dich zu beruhigen, sondern das einfach so sagt, das bringt einen noch viel mehr auf die Palme. Aber
ich glaube, den würde ich da fressen.
Ja. Aber du beschreibst das trotzdem, also ich habe gefragt, wie geht's dir? Und du sagst, beschreibst, wie es dir geht im Zusammenhang mit anderen Personen. Also es ist immer so ein bisschen die Angst, jemand anders zu verletzen. Aber belastet dich das selbst auch irgendwie, dass du das Gefühl hast, boah, wenn ich Emotionen habe, dann entweder habe ich sie gar nicht oder sie überfallen mich komplett?
Ja, also gerade, also glücklich sein belastet, glaube ich, die wenigsten Menschen. Also die Phasen, da finde ich das sehr, sehr schön, dass ich das so intensiv fühlen kann. Mhm. Aber gerade bei Trauer oder bei Wut ist das wirklich enorm belastend. Mhm. Weil ich meine, es gibt einfach Situationen, gerade bei Wut im Leben, da bist du wütend auf jemanden im beruflichen Kontext oder irgendwas. Aber es besteht einfach die Notwendigkeit, mit dieser Person irgendwie auszukommen. Mhm. Und das ist dann unfassbar kraftzehrend. Ich bin mittlerweile auch 30, ich kriege das dann auch hin jetzt im beruflichen Kontext. Schwer, das zu tun. Mhm. Aber dann wird es halt wirklich belastend. Weil ich hänge mich da dann Tage dran auf, an dieser Emotion.
Okay.
Oder was auch noch ein super Beispiel ist, ich habe jetzt gesagt, dass Glück immer schön ist, aber mir fällt gerade ein, eigentlich ist es nicht so. Und zwar als Kind, ich habe jedes Weihnachten durchgeheult. Die kompletten Weihnachtsfeiertage. Nicht, weil ich Weihnachten scheiße fand. Einfach, weil ich so viele Emotionen hatte. Das war so viel. Und es ist nicht nur die Emotionen, ja auch die Eindrücke, die Musik, die Leute, sogar die Gerüche. Das ist alles so viel, dass ich auf die Uhr, kurz nach der Bescherung, pünktlich jedes Weihnachten angefangen habe, einfach zu heulen.
Krass, und einfach so reizüberflutet.
Das mit Weihnachten habe ich auch Silvi im Interview erzählt. Und sie konnte da tatsächlich sehr gut dazu relaten.
Ja, ich fühle das zu 100%. Ich finde Weihnachten auch immer ganz, ganz anstrengend. Ja, also ich kenne das auch vom CSD letztes Jahr. Boah, das war so schlimm für mich. Also der CSD war wunderschön, aber ich habe, glaube ich, wirklich 6 Tage danach gebraucht, um wieder klarzukommen.
Ich glaube, so ein bisschen diese Überforderung an Weihnachtsfeiertagen und an so großen Anlässen kennt ja jeder. Ich meine, es ist ja auch einfach eine super stressige Zeit und oft auch ein bisschen ätzend. Wann hast du das letzte Mal an Weihnachten geheult? Und geht's dir auch schon mal so?
Wann habe ich das letzte Mal geheult? An Weihnachten? Nee, da bin ich ganz anders als, also da bin ich gar nicht neurodivergent, sondern ich genieße das immer total, wenn es irgendwie viel ist und alle durcheinander reden und laut und viele Reize. Da muss ich tatsächlich überlegen. Ich bin auch gern auf Festivals und immer viel mit Leuten und Mehrbettzimmer finde ich super.
Ich habe ja eben schon erzählt, dass es neben meinen weihnachtlichen Krisen auch in der Schule so kleine Anzeichen gab, bei denen man hätte merken können, ich war zwar sehr ruhig, aber ich habe im Stuhl gewippelt. Ich hatte zu Hause unfassbare Schwierigkeiten, mein Zimmer aufzuräumen. Ich war unfassbar unstrukturiert. Ich habe alles in der Schule vergessen. Jede Busfahrkarte, die ich hatte in meinem Leben, habe ich auch verloren. Also es gab, ähnlich wie bei Silvi, schon Anzeichen, wo man es hätte als Kind merken können, dass dann was nicht ganz der Norm entspricht. Trotzdem wurde es bei mir, wie auch bei Silvi, erst super spät diagnostiziert. Und da habe ich Ricardo gefragt, woran das liegt.
Früher hat man vermutet, dass Jungs deutlich häufiger betroffen sind von ADHS als Mädchen. Das scheint auch für den Typus, der eben nach außen hin sehr präsent ist, der durch seine Hyperaktivität und durch seinen erhöhten Bewegungsdrang, man hat es ja früher so als, jetzt mal in Anführungszeichen, Zappel-Philipp-Syndrom, ne? Also darunter kennen das, glaube ich, auch viele beschrieben. Diese nach außen kehrende Unruhe sozusagen, die ist bei Jungs tatsächlich häufiger als bei Mädchen. Trotzdem gibt es das bei Mädchen und da sehen die Symptome ganz anders aus. Es ist vor allem eine Unkonzentriertheit, eine innere Angespanntheit oder Unaufmerksamkeit, die aber eher dazu führt, dass sie eben nicht so sehr expressiv nach außen sind, sondern dass sie nach innen eher schüchtern, ruhig, zurückhaltend. Also die fallen gar nicht auf. Und weil sie nicht auffallen, fallen sie nicht auf durch oder werden bei Lehrern nicht auffällig. Ein ganz wichtiges Kriterium sind ja Lehrer. Und bei Frauen, wir haben eben schon drüber gesprochen, dass bei Kindern die ADHS sehr viel expressiver ist, also sehr viel auffälliger ist nach außen hin, bei Mädchen noch weniger und bei Frauen noch weniger. Und ein zweiter Grund ist, warum es bei Frauen auch erst sehr spät diagnostiziert wird. Also man muss dazu sagen, Frauen und Mädchen werden erst deutlich später diagnostiziert auch. Da ist ein Grund dafür, dass die Symptome zum einen später auftreten. So, also es ist so, dass der Einsatz der Symptome tatsächlich etwas später ist, dass es dann noch unauffälliger ist und dass viele der diagnostischen Instrumente, mit denen ADHS überhaupt erfasst wird, es ist eine sehr, sehr umfangreiche Diagnosestellung, die sind auch sehr viel auf Männer zugeschnitten, also auf typisch männlich ADHS-Verhaltensweisen. Das heißt, selbst unter den Voraussetzungen, man würde es erkennen, kann es sein, dass eine ganze Zeit lang Mädchen und Frauen in der Diagnostik unterm Radar geflogen sind.
Also das heißt, es gibt für Mädchen und Frauen gar keine zugeschnittenen Tests. Also das ist alles eher auf kleine Jungs zugeschnitten.
Ja, also mittlerweile auch auf Männer mehr. Aber allein das war ja schon ein Schritt, dass man es auf erwachsene Männer ein bisschen zugeschnitten hat und nicht nur auf Kinder. Aber auf die weiblichen Symptome ist es halt quasi fast nicht zugeschnitten. Und ich muss sagen, überhaupt mal so eine Diagnose oder einen Diagnosetermin zu bekommen, das ist ein absoluter Pain in the ass. Also das dauert richtig, richtig lange. Du musst erstmal einen Arzt finden, also einen Psychiater, der das überhaupt diagnostizieren darf, weil nicht jeder Arzt darf das diagnostizieren und wird das diagnostizieren. Da musst du einen finden, der sich damit auskennt, der nicht in veralteten Bildern denkt. Wenn du dann einen Termin und einen Therapeuten und Psychiater gefunden hast, dann ist das noch mit super langen Wartezeiten verbunden. Ich meine, das ist auch bei Therapieplätzen so, aber das ist bei ADHS einfach, weil es so wenige gibt, die das wirklich machen, noch mal mehr so. Also du wartest so zwischen 2 Monaten und einem Jahr auf einem Diagnosetermin. Krass. Und kannst dann wahrscheinlich noch mal ewig lange warten, bis du da was bekommst.
Ja, und du fängst ja wahrscheinlich, oder viele machen das erst spät, weil sie ganz spät erst überhaupt auf die Idee kommen, könnte das ja mal testen lassen.
Wie die Diagnose abläuft, hat mir Ricardo erklärt.
Eine ADHS hat als wichtiges Kriterium, damit es als ADHS überhaupt erkannt werden oder anerkannt werden kann, das Kriterium, dass es schon in der Kindheit bestehen musste. Das heißt also, die Symptomatik müssen im alten System noch, glaube ich, vor dem 11. Lebensjahr, also da gab es einen tatsächlichen Cut-off, also davor mussten die Symptome da sein. Inzwischen sagt man, es muss schon im Kindes- und Jugendalter aufgetreten sein. Und das ist so ein bisschen schwer, häufig für Betroffene zu beurteilen. Das heißt, für eine wirklich gute und saubere ADHS-Diagnostik bräuchte man eigentlich sowas wie Dokumente von der Schule früher. Wie haben die Lehrer einen bewertet? Haben die damals auch schon geschrieben, er kann schlecht still sitzen oder sich wenig konzentrieren? Also ist das schulisch irgendwie auffällig gewesen? Man kann Eltern befragen oder Leute, die einen schon sehr, sehr lange kennen. Das heißt, wir nennen das Anamnesen, Fremddiagnostik. Man fragt andere Personen noch mit dazu, Angehörige. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Testverfahren, die man machen kann. Konzentrationstests, Aufmerksamkeitstests. Also eine ADHS-Diagnostik, eine gute ADHS-Diagnostik ist extrem aufwendig.
Und dann frage ich mich, bei der Diagnose, bekommt man einfach nur die Diagnose, du hast ADHS? Oder kriegst du irgendwie eine Zahl oder sowas? Du bist auf dem ADHS-Spektrum eine 7 oder so. Also, weil da gibt's ja bestimmt Unterschiede, ne? Ob jetzt jemand ein bisschen von der neurotypischen Variante abweicht oder extrem.
Also so krass wird das nicht unterschieden. Also ADHS ist auch kein offizielles Spektrum. Das ist bei Autismus tatsächlich so. ADHS wird halt in diesen sehr aufgeregten Typen oder den sehr in sich gekehrten Typ unterschieden oder halt eine Mischform von beidem.
Ah, okay.
Und früher wurde auch unterschieden zwischen ADS und ADHS. Das ist heute nicht mehr so aktuell. Heute sagt man halt, hat man ADHS mit einer ausgeprägten Hyperaktivität oder einer weniger ausgeprägten Hyperaktivität oder halt eine Mischform von beiden. Und du bekommst da jetzt auch keine Skala, so du bist 10 von 10 ADHS, nur 1 von 10 ADHS. Da kommt es wirklich auf den persönlichen Leidensdruck an.
Ja.
Es gibt ja auch super viele Menschen mit ADHS, die das für sich zwar wissen wollen, aber gar keinen Leidensdruck haben. Die mit ihrem Leben super gut klarkommen und da für sich Wege gefunden haben. Und die sind ja dann auch nicht behandlungsbedürftig. Da gibt es ja auch viele, die einfach nur das für sich wissen wollen. Und was auch super viele mit ADHS kennen, ist, dass wenn man erstmal die Diagnose hat, ist das eine riesige Erleichterung. Also man assoziiert das Wort Diagnose jetzt ja vielleicht nicht unbedingt mit was Positivem, aber bei mir war das so und bei vielen neurodivergenten Personen, die ich kenne, dass das so ein richtiger Stein war, der vom Herzen fällt. Bei mir war es so, ich habe mich mein Leben lang gefragt, warum ich gewisse Sachen einfach nicht kann. Warum funktioniert das nicht? Warum kann ich meine Post, mein Papierkram nicht erledigen, wie jeder andere das erledigt? Warum ist meine Wohnung nicht so ordentlich wie bei jedem anderen? Ich verbringe die gleiche Zeit mit Aufräumen. Warum funktioniert das alles bei mir nicht? Warum bin ich so anders? Und man fühlt sich wirklich so ein bisschen alienated. Also das ist
krass,
man hat wirklich so ein krasses Gefühl von Andersartigkeit. Und mit der Diagnose war es bei mir so, Ah ja, krass. Ich bin gar keine nicht funktionale, normale Person. Ich bin jemand ganz Normales mit ADHS.
Ja.
Gut zu wissen. Und
das ist erleichternd, ne?
Ja, das ist.
Wenn du weißt, es ist, ich bin nicht schuld, sondern das ist einfach, weil mein Gehirn anders tickt.
Ja, das ist enorme Erleichterung. Silvi war zumindest auch ganz am Anfang ihrer Diagnose auch enorm erleichtert, auch wenn sich das bei ihr dann noch ein bisschen in was Negatives gewandelt hat.
In der ersten Phase, sag ich mal, habe ich mich richtig erleichtert gefühlt, weil ich habe dann auch so Hörbücher gehört, die darüber berichtet haben. Und ich habe mich in meinem Leben noch nie so gesehen gefühlt. Aber die nächste Phase war dann irgendwie so eine klein war die gar nicht, ich rede das jetzt gerade wieder klein. Es war so eine Phase, wo ich so traurig darüber war, dass das nicht früher diagnostiziert wurde. Ich war so ein bisschen wehmütig darüber und habe so darum getrauert, um die Zeit, die ich irgendwie verloren habe, in Anführungszeichen. Weil ich glaube, hätte man das früher diagnostiziert, hätte ich halt irgendwie ganz andere Möglichkeiten gehabt im Leben. Und ich glaube, so geht's auch vielen, dass man so ein bisschen um diese Zeit trauert. Aber gleichzeitig hat man ja auch Skills in der Zeit entwickelt. Und da habe ich auf alle Fälle ein bisschen gebraucht, um damit umzugehen. Und auch so, dass so auch an mir zu akzeptieren. Also ich glaube, man will ja dann doch irgendwie, oder ich will dann, wollte immer dann so Dinge leisten, wie es neurotypische Menschen leisten können, auf die Art und Weise, wie sie es leisten können und auch auf den gleichen Wegen. Und das funktioniert halt nicht. Und das zu akzeptieren ist total schwer und da bin ich auch immer noch dabei, weil natürlich gerate auch ich immer wieder in so Bad Habits, also so alte Muster, wie mir das halt beigebracht wurde von der Gesellschaft und wie ich sozialisiert wurde, dass ich dann halt das so machen muss, dass man so arbeiten muss, dass ein Tag so auszusehen hat. Und dann merke ich, das tut mir nicht gut und das passt eigentlich auch gar nicht zu mir. Und dann fühlt man, also wenn man das halt so erlebt, dann läuft man natürlich immer wieder Gefahr, sich einfach nicht gut genug zu fühlen. Und ich glaube, das ist so das Kernproblem oft bei ADHS. Das heißt, je früher man das diagnostiziert, desto besser ist das natürlich, um damit umzugehen und eben nicht diese Erfahrung zu machen im Sinne von, scheiße, ich bin falsch, ich kann das nicht so gut wie andere, und den Fokus darauf zu legen, dass man eben sich vergleicht mit neurotypischen Lebensweisen, weil man hat in der Regel nicht die gleiche Lebensweise.
Also sie meint ja, es gibt sozusagen irgendwie einen neurotypischen Alltag oder neurotypische Kriterien, an denen man sich orientieren muss. Aber wie würde denn ein neurodivergenter Tag oder Alltag aussehen, wenn es nicht irgendwie dieses, wenn nicht neurotypisch sozusagen das Ideal wäre?
Also ich würde jetzt mal nicht versuchen, hier eine Utopie zu stricken.
Ja.
Das komme ich jetzt nicht hin, aber ich kann dir ein konkretes Beispiel geben.
Gerne.
Und zwar Großraumbüros.
In
einer für neurotypische Menschen optimierten Welt würde es keine Großraumbüros geben oder zumindest wären die sehr freiwillig. Oder Pünktlichkeit. Es wäre halt alles ein bisschen, jetzt Züge kannst du nicht verändern, aber Arbeitszeiten. Es wäre alles ein bisschen flexibler, sodass du einfach zum Beispiel auch 10 Minuten später kommen kannst. Mhm. Oder auch einfach das Verständnis für Stärken und Schwächen. Also mir geht es zum Beispiel so, ich kann gewisse Sachen sehr, sehr gut. Wenn ich ein Thema mag und dir das recherchieren soll, brauche ich dafür so lange, da brauchen andere Leute wahrscheinlich 5 Tage dafür. Ich mache dir das in 3 Stunden.
Mhm.
Das ist absolut möglich, aber dafür brauche ich halt auch Verständnis dafür, dass es dann Tage geht, da geht gar nichts. Da sitze ich dann halt stundenlang vorm Rechner und habe absolut nichts hinbekommen.
Mhm.
Und ich finde, wenn man gesellschaftlich von den Vorteilen von Menschen mit ADHS profitieren will, braucht es halt auch Verständnis für die Nachteile.
Das ist ein großes Problem, dass dieses nicht diagnostiziert werden, gerade bei Frauen. Es gibt eine Studie, die hat gezeigt, also die haben ganz, ganz viele Studien miteinander verglichen und sich wirklich viele ADHS-Frauen und Männer im Vergleich angeschaut. Und was man sehen kann, ist, dass die negativen Symptome der ADHS im Erwachsenenalter bei Frauen schlimmer sind. Also dass Frauen im Erwachsenenalter mit einer ADHS-Diagnose mehr Einschränkungen haben, mehr berufliche Einschränkungen, mehr Einschränkungen im Privatleben. Das heißt, die Effekte der ADHS, die dann auch noch weniger gut erkannt werden, sind auch noch stärker.
Warum ist es jetzt so, dass Frauen dann die größeren Nachteile haben? Also sind einfach die Ansprüche an Frauen höher oder woran liegt das?
Also es ist ja einfach so, dass an Frauen heute immer noch andere Anforderungen gestellt werden als Männer. Denken wir zum Beispiel an Kinderkriegen. dann ist es selbst, wenn du in einer tollen Partnerschaft bist, wo du alles versuchst, gleichwertig zu regeln, häufig so, dass doch das gesellschaftliche Bild so ist, dass du dich als Mutter anders zu verhalten hast. Du musst da auf jeden Fall alles auf dem Schirm haben. Du musst da unglaublich investiert sein. Du musst das alles mitmachen können. Und mit ADHS sind aber manche Sachen davon einfach schwierig. So, du musst einfach an alles davon denken. Und bei Männern wird oft gesagt, ja, das ist der Papa. Der schafft das schon. Das regelt dann die Mama. Aber wenn die Mama dann auch ADHS hat und muss das trotzdem schaffen, wird die auch noch mal mehr dafür verurteilt.
Ja, krass.
Und deswegen ist es einfach so, dass ganz viele Frauen ihre ADHS-Diagnose erst fälschlicherweise als eine Burnout-Diagnose bekommen, weil das alles so viel zu viel wird, dass die mit Burnout dann zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Und dann kommt oft durch Zufall raus, ja nee, ist gar kein klassischer Burnout, ist ADHS. Silvi war eine der Influencerinnen, die du vielleicht auf Instagram gesehen hast, auch wenn sie auf YouTube ihre Diagnose mit ihrer Community geteilt hat, vor ungefähr einem Jahr. Und da hat sie teilweise sehr, sehr schöne Reaktionen bekommen, aber auch teilweise richtig beschissene Scheiße, muss ich sagen.
Mhm.
Und ich habe auch ihr YouTube-Video damals gesehen. Ich war zwar schon diagnostiziert, aber mir hat das trotzdem super viel gegeben, nochmal zu sehen, da ist jemand, der steht mit beiden Beinen im Leben, aber der kennt das auch.
Das Feedback war größtenteils sehr, sehr positiv. Also Leute waren auch so, krass, du beschreibst gerade mein Leben. Und ich finde das immer voll schön, wenn sich Menschen so in der Öffentlichkeit einfach öffnen und auch Fragilität zulassen. Also Angriffsfläche in Anführungszeichen bieten, die eigentlich gar keine ist, weil es einfach dann das Thema enttabuisiert und auch normalisiert. Aber ich habe auch auf alle Fälle Gegenwind bekommen. Und das auch aus so medizinischer Reihe. Und das hat mir richtig doll wehgetan, weil es gibt einfach noch ganz, ganz viele ableistische Sichtweisen. Also, dass ich es nicht genug habe, weil ich hätte ja meine Schule geschafft oder was ich für Sachen gehört habe, dass ich den Diagnosen oder ADHS schaden würde oder den Menschen, die das hätten, als hätte ich es nicht. Also so richtig mir das abgesprochen auch. Weil ich hätte ja nicht den Leidensdruck und jetzt würden ja alle in die Praxis rennen und sich diagnostizieren lassen wollen. Und ich denke mir so, naja, ich erzähle halt von meinen Erfahrungen und die sind total valide und ich darf das auch öffentlich teilen. Und natürlich wird es vielleicht ein oder zwei Personen geben, die vielleicht kein ADHS haben und sich die, weiß ich nicht, zum Arzt rennen oder zur Ärztin und sagen, ja, vielleicht habe ich das, aber so what? Also was ist das dann für eine Aufwiegung für die Leute, die sich verstanden fühlen? Und das sind auf alle Fälle, das ist die Mehrheit.
Aber man hat ja nicht nur in unserer Gesellschaft Probleme, wenn du als neurodivergenter Mensch an die Öffentlichkeit damit gehst und deine Diagnose teilst. Die Tabuisierung liegt ja da doch noch viel, viel tiefer. Und Silvi hat da ein gutes Beispiel dafür genannt.
Die Diskriminierung ist ja überall am Start. Also selbst wenn Leute zum Beispiel LehrerInnen werden wollen, dann sollten sie sich keine Diagnose quasi geben lassen. Ich meine, das ist ja eh ein Problem mit Therapie und so auch, dass da quasi das auch nicht begonnen werden darf, also dass man nicht in Therapie gewesen sein darf, um verbeamtet zu werden, wo ich mir denke, hä, was ist das denn für eine Regelung? Und auch, dass wenn man eine ADHS-Diagnose hat oder auch Autismus-Diagnose, dass man dann nicht verbeamtet werden kann. Was bedeutet das denn, dass wir nicht in der Lage dazu sind, irgendwie Leuten was beizubringen? Also glaube ich nicht. Ich glaube sogar das Gegenteil. So, da sind ganz viele kreative Menschen, die ganz vieles auch verbessern könnten. So, aber man weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft das einfach nicht möchte. So, oder dass halt so diese festgefahrenen Strukturen gibt. Und das ist natürlich auch mega ableistisch. Also, dass man so einen Stempel aufgedrückt bekommt und dann gesagt wird, okay, dann kannst du das nicht machen. Und das ist halt einfach nicht wahr. Also, und dann ist es ja klar, dass Leute, die neurodivergent sind, von sich vielleicht denken, dass sie schlechter sind als andere. oder Dinge nicht so gut können als andere. Und das stimmt halt einfach nicht. Und ich glaube, es wäre schön, wenn man diese Strukturen erstmal ja, gerecht machen würde und eine Gleichberechtigung schafft. Und ja, dann würde ich mir einfach wünschen, dass darüber viel mehr Aufklärung herrscht. Weil dass man einfach begreift, für mich ist das auch keine Krankheit. Also das muss ich wirklich sagen, weil welche Krankheit hat Vorteile? Keine einzige. Und ADHS oder auch Autismus hat auch Vorteile. Die Nachteile werden geschaffen durch unsere gesellschaftlichen Strukturen. Aber ich persönlich bin nicht der Überzeugung, dass das eine Krankheit ist. Sondern die Medikamente nehmen wir auch nur, um irgendwie in der Welt klarzukommen.
Ich muss zunächst einordnend einmal sagen, dass es nicht hundertprozentig stimmt, dass Menschen mit ADHS keine Lehrer werden können. Aber es stimmt, dass es Menschen mit ADHS super schwierig gemacht wird, verbeamtet zu werden.
Mhm.
Also da gibt es auch keine rechtliche Grundlage dafür, aber das wird dann von einem Amtsarzt oder einer Amtsärztin beurteilt.
Mhm.
Und die entscheidet dann, ob der Gesundheitszustand es zulässt, ob jemand mit ADHS den Beruf ergreifen kann. Und wenn wir eben schon gehört haben, dass es auch viele Ärzte gibt und Ärztinnen, die sich gar nicht so gut mit dem Thema auskennen, die da vielleicht selbst von Vorurteilen betroffen sind, dann kann das halt eine riesige Hürde sein, die fast nicht übersprungen werden kann. Und gerade weil ADHS oder Autismus oder generell Neurodivergenz mit so vielen Stigmen einhergeht und Verhaltensweisen, die halt stigmatisiert sind, haben viele Betroffene gelernt zu masken. Kannst du mit dem Begriff Masking was anfangen?
Ich habe das schon mal gehört und ich glaube, das bedeutet sowas wie sich halt verstellen oder sich irgendwelche Verhaltensweisen antrainieren, um neurotypisch zu wirken.
Das ist gar nicht so weit weg. Und zwar bezeichnet Masking bei Menschen, das kommt sowohl bei Menschen mit Autismus als auch bei ADHS vor, bei anderen Neurodiversitäten bin ich mir offen gesagt nicht sicher. Und das ist das entweder bewusste oder auch unterbewusste Unterdrücken von Verhaltensweisen, bei denen man gelernt hat, dass die in der Gesellschaft nicht gern gesehen sind oder nicht gut ankommen,
mhm.
um halt einfach negative Konsequenzen zu vermeiden.
Mhm.
Zum Beispiel jetzt, ich nehme mich jetzt einfach mal hier als konkretes Beispiel, weil ich mir sehr bewusst darüber bin, dass ich hier gerade zum Beispiel sehr stark maske.
Okay.
In diesem Fall auch bewusst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht masken würde, würde man am Mikrofon die ganze Zeit das hier hören.
Ja.
Weil ich mit diesem kleinen Spielzeug rumspielen würde. Und ich mache das auch, um einfach Anspannungszustände, die sich in mir aufbauen, durch Nervosität und alles zu unterdrücken. Oder wenn ich jetzt hier nicht masken würde, ich würde dir nie in die Augen gucken. Ich würde generell, wenn ich nicht wüsste, dass das Leute irritiert, Menschen nie in die Augen gucken.
Ah.
Also das ist wahrscheinlich auch eher ein Autismus-Ding wie ein ADHS-Ding, aber das ist auch Teil des Maskings.
Ist das jetzt schwer für dich, mir in die Augen zu gucken?
Ja, absolut. Aber ich gucke auch hier hin. Ich gucke dir nicht in die Augen, ich gucke auf deine Augenbrauen.
Auf meine Monobraue.
Quatsch.
Nein. Spannend. Aber du guckst tatsächlich, fällt mir jetzt, wo du es sagst, guckst du tatsächlich sehr intensiv so oder ja, vielleicht sogar mehr als andere Leute das machen würden.
Weil ich mir das bewusst sagen muss.
Ja.
Auch Silvi hat noch was über Masking gesagt. Und da aus der reinen ADHS-Perspektive, damit wir wieder zum Thema kommen.
Also ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang richtig doll gemaskt. Also ich bin darüber auch manchmal so ein bisschen traurig, so rückblickend gesehen, aber es ist halt irgendwie so eine Überlebensstrategie, um irgendwie sozial Anschluss zu finden und dazuzugehören, weil immer wenn ich dann so mein wahres Ich rausgelassen habe, habe ich schon auch oft gemerkt, dass Leute mich weird finden. Ja, weil es wahrscheinlich auch einfach so ist, aber ich habe auch gemerkt, dass ich halt Leute, die in Anführungszeichen weird sind, mit denen kann ich halt viel besser relaten, weil halt mein Kopf ähnlich funktioniert. Und das ist halt natürlich mega anstrengend, weil du immer quasi ja was vorspielst. Und das macht man ja nicht mit Absicht im Sinne von, man will Leute irgendwie täuschen, sondern es entsteht aus der Intention, dass man einfach irgendwie dazugehören will und versucht, sich halt so anzupassen, weil man gelernt hat, dass man es anders irgendwie schwieriger tut. Und das kenne ich auf alle Fälle auch, vor allem mit Menschen, die ich halt nicht kenne. Also wenn ich Menschen kennenlerne, dann geht es mir eigentlich oft so, dass ich ganz, ganz vorsichtig bin und erstmal abtaste, wie sind die so, weil ich einfach auch gar nicht weiß, bin ich hier safe. Also das ist tatsächlich einfach bei mir so. Und ich glaube, dass es vielen neurodivergenten Personen auch so geht, einfach weil man das ja gelernt hat.
Das ist halt auch wirklich ein großes Ding. Es ist auf Dauer sehr, sehr anstrengend. Und das ist der Teil vom Masking, der halt auch gefährlich werden kann. Es ist natürlich auch für mich beruflich unfassbar zum Vorteil gewesen, dass ich das super gut kann. Weil ich gehe zwar offen mit meinen Sachen um, aber ich bin ja nach außen vielleicht ein bisschen überdrehter, ein bisschen seltsamer, aber ich komme normal rüber.
Mhm.
So, deswegen nehmen viele dann die Vorteile davon wahr, wie Kreativität.
Mhm.
Aber die Nachteile bleiben dann doch für die meisten um mich rum unsichtbar und die mache ich dann mit mir aus. Aber ich muss sagen, bei mir gipfelt das regelmäßig drin, dass ich einen Sonntag in kompletter Stille brauche, weil ich wirklich einfach zusammenbreche.
Ja.
So, das ist heute gar nicht, das klingt schlimmer, wie es ist für mich, weil ich das heute, wie gesagt, zeitlich fast schon einkalkuliere.
Mhm.
Ich weiß einfach, dass so ein Risiko, was mit gewissen Sachen einhergeht, und wenn ich die trotzdem machen möchte, nehme ich das in Kauf.
Mhm.
Aber das ist halt anstrengend, wenn du weißt, ich sitze jetzt einen Sonntag den ganzen Tag da und muss erstmal heulen, um wieder auf mein Leben klarzukommen.
Mhm.
Eine Behandlung kann natürlich wie bei allen psychischen Sachen Betroffenen super helfen. Da kann man eine Therapie machen, Gesprächstherapie oder verschiedene Therapieformen, die gibt es alle, oder auch nur Konzentrationstraining, je nachdem, was dein Bedürfnis ist. Aber für viele Betroffene sind es wirklich Medis, die dann den absoluten Unterschied machen. Und jetzt im Vorfeld, Silvi wird gleich von Medikinet sprechen. Aber das ist ungefähr das gleiche wie Ritalin, was so das bekannteste ist, was man bekommt. Die Wirkstoffe von den Medikamenten sind ungefähr alles eins.
Mhm.
Die sind alle auf Amphetaminbasis tatsächlich.
Ah.
Das sind alles Amphetamine.
Was ich total krass fand, das war das erste Mal, als ich Medikinet genommen habe, war so die stärkste Wirkung, die ich gespürt habe. Davon würde ich gerne erzählen, weil das so krass war für mich. Ich habe das genommen und für mich war das total, also ich kann das gar nicht richtig beschreiben, weil ich auf einmal ein bisschen mehr Ruhe im Kopf hatte.
Das kann ich absolut unterschreiben, diese Ruhe im Kopf. Das war bei mir nicht ganz so krass. Also ich hatte nicht dieses intensive Erleben, als ich das erste Mal Ritalin ist es bei mir genommen habe. Ich habe, aber es hat sehr viel verändert und das habe ich tatsächlich erst nachträglich so richtig gemerkt.
Mhm.
So, bei mir hat das vor allem, was die Impulskontrolle und die Emotionskontrolle ist, super viel gebracht.
Mhm.
Und bei der Konzentration muss ich sagen, zwischendrin dachte ich, es bringt mir nichts und habe es dann mal wieder nicht genommen. Habe dann aber gemerkt, oh doch, das bringt schon etwas.
Was also, ist, wenn ich das jetzt nehmen würde?
Das wird dir Ricardo sagen.
Wenn man es denn nimmt, kann es bei gesunden Menschen oder bei neurotypischen Menschen, kann es bei neurotypischen Menschen auch Effekte haben. Das wirkt so ein bisschen, kann man sich vorstellen, als hätte man jetzt, weiß nicht, 10 Tassen Espresso getrunken. So, es ist ein sehr, sehr anregender Stoff. Ne? Man ist so ein bisschen nervöser, also und angespannter, aktiver. Und es schärft auch ein bisschen die Konzentration, aber eben nicht in dem Maß, wie es das bei Menschen mit ADHS tut. Bei ADHS, also Ritalin, der Wirkstoff dahinter ist Methylphenidat. Das gehört so ganz grob zur Gruppe der Amphetamine. Und die machen, dass zwei verschiedene Botenstoffe bei uns im Gehirn, zwei so eine Art Hormone, wenn man möchte, die also wichtig sind für die Kommunikation von Nervenzellen, dass also unser Gehirn miteinander gut kommunizieren kann. Diese beiden Botenstoffe werden durch das Medikament sozusagen angereichert. Dopamin und Noradrenalin, das sind die beiden Stoffe. Und der Grund dafür ist, dass bei Menschen mit ADHS im Gegensatz zu neurotypischen Menschen in dem Bereich hier vorne hinter der Stirn, also in dem frontalen Hirnbereich, dass da zu wenig von diesen beiden Botenstoffen vorhanden ist. Das ist aber auch genau der Bereich, der für Impulskontrolle zuständig ist, der für Emotionsregulation zuständig ist, der für Bewegung zuständig ist, der für Konzentration und Aufmerksamkeit zuständig ist. Also all die Dinge, die bei einer ADHS eben verändert sind, erklären sich dadurch, dass dort eben diese zwei Botenstoffe fehlen. Und dieses Medikament macht genau das. Es geht da praktisch ins Gehirn rein und sorgt dafür, dass mehr von unserem körpereigenen Dopamin und Noradrenalin dem Gehirn zur Verfügung steht.
Nachdem wir jetzt aber viel über negative Symptome und Folgen gesprochen haben, würde ich gerne noch auf ein paar positive Sachen eingehen. Und was kannst du dir denn vorstellen? Was könnte positiv an ADHS sein?
Du hast es ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen dieses Bälle hin und her spielen, ne? Schnell reagieren, so keine Impulskontrolle haben kann ja auch manchmal gut sein, wenn man halt spontan kreative Ideen haben muss. Also ich glaube, viele kreative Menschen haben auch ADHS.
In meinen Augen jetzt für mich ganz persönlich ist das Beste wirklich die Kreativität. Mhm. So, okay, ich habe vielleicht 10.000 unbeantwortete E-Mails auf meinem Handy, aber wenn ich dann eine Lösung brauche, eine schnelle, dann habe ich die auch super schnell. Weil so outside the box ist irgendwie Denken ist Normalzustand. Mhm. Also so schnell kreativ sein, das ist für mich wirklich das Allerbeste daran. Und was ich auch zumindest in Teilen super toll finde, ist ein Hyperfokus. Das kennst du vielleicht unter Flow, ein Flow haben, mhm. wenn man sich richtig in was reinversteigt.
Das ist das, wo du sagst, okay, andere brauchen vielleicht 5 Tage, du hast es in 3 Stunden recherchiert, weil du dich genau. dann so da so reinfuchst irgendwie.
Und auch Silvi kennt den Hyperfokus.
Also der Hyperfokus klingt ja immer so ein bisschen wie so eine Pokémon-Attacke, finde ich. Aber im Prinzip gibt es halt, also das Problem bei mir ist, ich denke immer, oder ich bin so vielseitig interessiert, das habe ich auch ganz oft schon als Vorwurf bekommen, also auch im beruflichen Sinne, dass ich halt so viele unterschiedliche Dinge spannend finde. Und dann beschäftige ich mich ja auch halt auch ganz, ganz doll mit dem Thema. Also ich hatte schon auf die wildesten Dinge einen Hyperfokus und hochgeladen. Das ist auch der Grund, warum ich immer so unterschiedliche Themen auf YouTube hatte, weil ich immer einen anderen Hyperfokus hatte. Und das war mir nie bewusst. Ich dachte immer so, boah, Silvi, was ist eigentlich los? Kannst du dich nicht mal auf ein Thema fokussieren? Nein, obviously not. Und genau, es gibt aber auch wiederkehrende Hyperfokus. Wenn ich eine Hyperfixierung nennen müsste, die immer wiederkehrend ist, dann ist es auf alle Fälle Psychologie. Das habe ich, seitdem ich klein oder beziehungsweise im Teenageralter bin, dass ich mich dafür doll interessiere. Und ansonsten, worauf hatte ich noch einen Hyperfokus? Auf, ja, ich habe meine ganze Nacht, habe ich mich damit beschäftigt, wie man Profilerin wird. Das war auch lustig. Also, ich weiß es jetzt. Oder, was ich auch immer ganz toll finde, sind so Detektivspiele. Also da habe ich mich auch schon durchgefuchst. Früher als Kind hatte ich auf alle Fälle einen Hyperfokus auf Pokémon. Richtig krass. Ich konnte alles, ich konnte alle Tricks auf Game Boy Color. Also ich wusste alles. So, ich habe mich halt intensiv dann mit den Themen auseinandergesetzt. Das ist ja einfach diese Hyperfixierung, die man dann hat. Und irgendwann lässt sie dann halt auch wieder nach. Also ich habe jetzt zum Beispiel mich für einen Töpferkurs angemeldet und der ist jetzt aber so weit in der Zukunft, Ende Februar, dass ich denke, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch will. Aber eigentlich finde ich es ja cool, weil ich hatte halt wirklich, habe mir alles dann auch bestellt. Ne? Also hier vor mir steht jetzt auch Ton und alle Werkzeuge dafür und ich finde es auch cool, aber irgendwie hat mein Interesse sich jetzt wieder verschoben auf was anderes. Und das ist halt diese Hyperfixierung, dass du halt dann dich ganz intensiv mit einem Thema auseinandersetzt.
Ist ja eigentlich halt ganz cool, ne? Lernt man viele Dinge kennen.
Ja, man macht offen gesagt auch viel da nicht ganz so zu Ende. Also ich habe auch, glaube ich, Millionen Hobbys angefangen und wieder aufgehört.
Klavier.
Aber für die Zeit macht das oft auch richtig viel Spaß.
Ja.
Das Problem ist, also ich persönlich mag das mit dem Hyperfokus wirklich sehr und ich sehe das auch immer so ein bisschen als Superkraft. Aber so ein paar negative Folgen hat es dann nämlich auch. Du bist nämlich so da drin, dass du häufig vergisst zu essen, zu trinken und so wirklich alles drumherum. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf das Thema Neurodiversität bzw. Neurodivergenz zu sprechen kommen. Du hast sicherlich auch gemerkt, dass Ricardo, der ja studierter Psychologe ist, öfter das Wort Störung oder Krankheit benutzt hat. Mhm. Und ich muss sagen, am Anfang im Gespräch, auch wenn ich Ricardo wirklich als super respektvollen und sensiblen Gesprächspartner erlebt habe, der sich da auch wirklich Mühe gibt, hat mich das richtig getriggert.
Mhm.
Das hat sich aber zum Schluss geändert, denn Ricardo hat mir ein bisschen erklärt, woher das kommt und warum er es schwierig finden würde, wenn es nicht mehr als Störung klassifiziert werden würde. Und zwar ist es in unserem Gesundheitssystem einfach so, dass Krankenkassen deine Behandlung nur dann bezahlen können, wenn du eine Diagnose hast und wenn Neurodivergenz keine Störung oder keinen Krankheitswert mehr hat, dann gibt es halt auch keine Diagnosen mehr. Und es gibt sowohl im Autismus als auch bei ADHS oder Lese-Rechtschreibschwächen halt einfach Ausprägungen, die für Betroffene zumindest einen Krankheitswert haben oder und auch einen enormen Leidensdruck. Und wenn es für die bedeutet, wenn man es nicht mehr Störung nennt, dass die keine Behandlung mehr bekommen können, dann bin ich der Meinung, dass MedizinerInnen es auf jeden Fall weiter Störung nennen dürfen. Ich bin aber halt auch der Meinung, dass jeder, der kein Mediziner ist, irgendwie auch ein bisschen die Fresse halten kann und sich von Betroffenen anhören kann, wie die gerne genannt werden wollen. Mhm. Denn die wollen in der Regel nicht gestört oder krank gesehen und bezeichnet werden.
Mhm.
Aber das Schlusswort möchte ich gerne Silvi überlassen.
Ein Problem bei ADHS ist meiner Meinung nach ja nicht, dass das Hirn anders funktioniert, sondern dass die Gesellschaft, in der wir leben, einfach überhaupt nicht darauf ausgelegt ist. Und das ja, bringt dann halt Probleme mit sich, weil man sich nicht so gut fühlt, damit sich selber vielleicht in Frage stellt und einfach auch prädestiniert dafür ist, ein schlechtes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Man erfährt ja einfach auch viele negative Dinge dadurch, also Ablehnung und das Gefühl von Andersartigkeit, weil man halt auch anders denkt und auch die Welt anders wahrnimmt. Und das ist halt verbunden mit ganz vielen negativen Erfahrungen.
Und ich hoffe, vielleicht kannst du dich jetzt ein bisschen mehr in ADHS hineinversetzen.
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ich kann mich jetzt ein bisschen besser da reinversetzen und fand auch die Beispiele gut, die du und Silvi gebracht haben, dass das so ein bisschen konkreter geworden ist, wie sich das für euch dann auch anfühlt. Und auch das mit dem Masking fand ich total spannend. Das ist halt eigentlich, ja, dass man sich dann immer so ein bisschen verstellt, um in der neurotypischen Welt klarzukommen oder nicht aufzufallen.
Gerade weil ADHS so vielfältig ist und vor allem weil Menschen mit ADHS unglaublich vielfältig sind, habe ich noch eine Botschaft von Vanessa. Sie klärt auf Instagram über ADHS auf. Und von Luna Jess, auch sie hat auf Social Media über ihre Diagnose gesprochen.
Jeden Tag bekomme ich Nachrichten wie, lohnt sich so eine Diagnose überhaupt? Bei mir wurde ich nur durch Zufall diagnostiziert. Da haben sie erst gedacht, Burnout. Was bringt's aber? Eine Menge. Tatsächlich. Für mich zumindest. Ich bekomme so unglaublich viele Nachrichten, dass es einfach nur hilft zu wissen, dass man doch nicht komisch ist und nicht alleine. Und dass man manche Sachen gar nicht akzeptieren muss. Denn ADHSler und ADHSlerinnen haben verhältnismäßig oft nicht so eine Karriere, wie sie es eigentlich verdient hätten, weil sie sich nicht konzentrieren können. Können sie aber doch mit den richtigen Tipps oder einer Therapie, vielleicht sogar Medikation. Das kann aber nur helfen, wenn man es weiß, ne?
Allen und vor allem Frauen, die vermuten, ADHS zu haben, kann ich nur ermutigen, sich auszutauschen. Neurodivergente Communities zum Beispiel auf Instagram sind offen, ob du jetzt eine offizielle Diagnose hast oder nicht.
Das war Tabula Rasa, der Anti-Tabu-Podcast in der ARD-Audiothek. Wenn euch das Thema Neurodivergenz interessiert, kann ich euch den Podcast Nicht witzig des SWR empfehlen. Host Manuel Stark ist wie ich Autist und Autisten haben, kann ich aus Erfahrung sagen, so ihre Probleme mit Ironie und auch ein bisschen mit Humor. Deswegen finde ich den Podcast besonders interessant. Er spricht dort mit Comedian und das ist wirklich eine sehr schöne Perspektive. Hört da gerne mal rein. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, folgt gerne unserem Podcast. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen in der ARD Audiothek. Wir freuen uns natürlich auch immer über euer Feedback. Ihr erreicht uns auf Instagram unter tabularasa_podcast_sr oder via Mail an tabularasa@sr.de.
Tabula Rasa. Tabula Rasa. Weg, weg, weg mit Tabus.